Ja, und jetzt lade ich den Lothar Benfer ein, mit uns die Predigt, also für uns die Predigt zu halten. Und ich möchte noch für dich beten, Lothar. Herr, ich danke dir für Lothar. Ich danke dir, dass er sich heute zur Verfügung gestellt hat, dein Wort weiterzugeben. Lass ihn wirklich dein Mund sein. Sprich zu ihm die Dinge, die er heute weitergeben soll. Herr, er hat ein herausforderndes Thema gewählt und ich bete darum, dass du ihm wirklich deine Weisheit, deine Liebe, deine Klarheit gibst und dass du ihn ganz ruhig machst in dir. Amen.
Amen. Guten Morgen zusammen. Noch ein kurzes Wort zu Live on Stage. Vor einigen Monaten schrieb der Michael mal, dass es eine tolle Chance ist, das Wort Gottes auszusäen, damit es aufgeht in den Herzen der Menschen. Und ich schrieb ihm dann zurück, ich erwarte von Live on Stage nicht nur ein Säfest, sondern ich erwarte ein großes Erntefest davon. Dass wirklich Menschen zu Jesus finden und zur Gemeinde Jesu hinzugetan werden. Ja, unser Thema heute, mit Gott durch schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten, wer kennt sie nicht? Sie gehören zu unserem ganz normalen menschlichen Leben dazu. Es gibt immer mal Situationen, die uns nicht gefallen, wo wir uns in die Enge getrieben fühlen, wo Schicksalsschläge auf uns einstürmen, bis dahin, dass wir meinen, dass es nicht weitergeht, dass alles zu Ende ist, wo wir keinen Ausweg sehen, wo wir meinen, am Ende zu sein. Als Christen haben wir ja da eigentlich einen großen Vorteil, weil wir wissen ja eigentlich, dass Gott die Dinge in seinen Händen hält. Und dennoch verzagen wir in solchen Situationen oft und verlieren das Vertrauen in Gott. Wir klagen ihn womöglich sogar dafür an, dass er diese Situation bei uns zugelassen hat. Vielleicht nicht offen, aber doch unterschwellig. Wie kann es bloß weitergehen? Was wird sein? Und wir verlieren jeden Mut. Viele Männer in der Bibel kannten solche Situationen und sie fanden auch den Weg heraus. Kennst du solche Situationen in deinem Leben? Ich kenne sie und ich werde nachher drei Beispiele aus meinem Leben an euch weitergeben. Ich kenne sie sowohl im beruflichen und geschäftlichen Bereich als auch im privaten Bereich. Und auch David, der Mann nach dem Herzen Gottes, er kannte solche Situationen. Psalm 3 ist ein Zeugnis Davids von einer solchen Situation. Es war eine extreme Situation. Wir wollen den Psalm 3 jetzt einfach mal gemeinsam lesen. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohne Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele stehen wider mich auf. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Selah. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berge. Selah. Ich habe mich niedergelegt, bin eingeschlafen und wieder erwacht, denn der Herr stützte mich. Ich fürchte mich nicht vor Zehntausenden von Kriegsvolk, welche sich ringsum wieder mich gelagert haben. Stehe auf, o Herr, hilf mir, mein Gott. Du hast alle meine Feinde auf den Kinnbacken geschlagen, zerbrochen die Zähne der Gottlosen. Der Sieg ist des Herrn. Dein Segen sei über deinem Volk. Da ist die Situation, in der David sich befindet. Vers 1 sagt uns, auf welchem Hintergrund dieser Psalm entstand. David befand sich auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom. Kann man nachlesen in 2. Samuel 15 bis 18. Absalom wollte den Königsthron an sich reißen und er zettelte eine Revolution an, einen Aufstand, und durch eine List gewann er die Herzen oder den Großteil des Volkes für sich und bereitete den Putsch vor. Er wollte David stürzen und selbst König werden. Das heißt in 2. Samuel 15, 6, er erstahl sich die Herzen der Männer Israels. Er klaute die Herzen der Männer. Und David bekam Wind von diesem Vorhaben, Absaloms. Aber anstatt sich auf Gott zu besinnen, floh er Hals über Kopf in die Wüste. Er evakuierte die ganze Stadt Jerusalem, bis auf einige Priester und einen Spion, die er zurückließ. Und mit den wenigen, die ihm geblieben waren, floh er in die Wüste und wartete dort der Dinge, die da kommen sollten. Dort in der Wüste hielt er sich nun versteckt. Dort kam er ins Grübeln über sein Leben und über die schlimme Situation, in der er sich befand. Ja, David hatte Probleme, innerlich und auch äußerlich. Was sagt David über seine Situation hier? Er sagt, viele stehen wider mich auf. Zahlreich sind meine Feinde. Und viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Und die ganze Situation schien ihm über den Kopf zu wachsen. Da war zuerst der Gedanke, der sehr wehgetan haben muss, mein eigener Sohn, den ich lieb habe, ist zu meinem Feind geworden. Und er trachtet mir nach dem Leben. Dann war da die Angst, die ihn zur Flucht getrieben hatte. Das Volk, das er so hervorragend regiert hatte, war von ihm abgefallen, hatte sich von ihm abgewandt. Obwohl er doch immer nur das Beste für sein Volk wollte und für sein Volk auch getan hatte. Und schließlich ist da noch die große Übermacht, der er sich gegenüber sieht und der er sich zum Kampf stellen muss. Wie soll er das bloß schaffen? Sein Ende schien ihm sicher. Und David denkt, das alles ist so massiv, dass es mir den Verstand raubt. David am Rande der Verzweiflung. Ja, das kennen wir vielleicht sogar auch. Ich zumindest. Wir sehen unsere Situation dunkelschwarz, vielleicht schwärzer, als sie wirklich ist. Und so steigern wir uns so richtig da hinein. Und sagen dann zum Schluss wie David, es hat ja alles keinen Sinn mehr. Ich habe keine Hilfe mehr bei Gott. Gott lässt mich im Stich. Warum lässt Gott das zu? Nun, bei David war die Sache ja wirklich so, wie er das hier beschreibt. Es waren wirklich viele, die gegen ihn standen. Er sah sich einer riesigen Übermacht gegenüber, ganz Israel gegen die Einwohner von Jerusalem. Es gab sogar solche, die ihm dort in der Wüste einredeten, David, Gott hat dich verlassen, es ist aus mit dir. Und er glaubte das auch. 2. Samuel 16, ein Mann mit Namen Simei, er verfluchte ihn während seiner ganzen Flucht, indem er David einredete, dass dies nun Gottes Strafe sei dafür, dass er angeblich den Thron Sauls an sich gerissen habe und dass das nun das Ende für ihn als König sein würde. Das stimmte natürlich nicht. David hatte den Thron Sauls nicht an sich gerissen. Saul hat selbst verschuldet gehabt, dass er von Gott aus dem Königsamt herausgenommen wurde. Und der David, er hat nie danach getrachtet. Er wurde von Gott auserwählt, schon als junger Knabe. Als die Männer Israel diesen Simei mundtot machen wollten, da sagt David zu ihnen, lasst ihn fluchen. Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihn geheißen. Der Herr hat ihn praktisch befohlen, mir zu fluchen. Davids Blick für die Richtigkeit der Dinge waren schon getrübt und er war bereits davon überzeugt, dass Gott ihm durch den Simei fluche, dass Gott es war, der ihn in diese Situation gebracht habe. Er blickte schon nicht mehr durch, was Gottes Stimme und was Menschenstimme ist. Und so kommt er zu dem Schluss, meine Seele hat keine Hilfe bei Gott. Kennen wir das? Ich kenne es aus meinem Leben. Meine Situation kommt mir ausweglos vor und kluge Menschen oder kluge Reden anderer Menschen tun ja Übriges dazu, dass ich am Ende überzeugt bin, meine Seele hat keine Hilfe bei Gott. Kann es Schlimmeres geben, als davon überzeugt zu sein, dass Gott mich verlassen hat? Dass Gott mir nicht mehr helfen will? Solch ein Mensch ist alleine als allein. Meine Seele hat keine Hilfe bei Gott. Nachdem er das gesagt hat, steht hier ein Sela. Sela, Pause heißt es. Denkpause. David, denk doch mal darüber nach, über das, was du da gerade gesagt hast. Stimmt das denn eigentlich? Hast du wirklich keine Hilfe bei Gott? Warum sollte das so sein? Jetzt hast du dich so in deine Probleme hineingesteigert, dass du meinst, Gott wolle nichts mehr mit dir zu tun haben, Gott wolle nichts mehr von dir wissen. Warum sollte sich Gott denn von dir zurückgezogen haben, wo doch seine Verheißungen diesbezüglich deutlich sind? Und David erkennt, mei, das stimmt ja gar nicht mit den Tatsachen überein, was ich da denke. Gott hat mich nicht verlassen. Er kann mich nicht verlassen haben. Er steht zu seinen Verheißungen. Sagt er denn nicht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende? Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Ihr werdet nimmermehr umkommen. Ich werde euch nicht hinausstoßen. Nichts wird euch trennen von der Liebe Gottes. Im finsteren Todestal bin ich bei dir. Sorget nicht, denn ich sorge für euch. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und wir könnten diese Verheißungen endlos weiterführen. Der Prophet Jesaja ist rappelvoll mit solchen tollen Verheißungen. Das sind die Tatsachen. Gott hält sich an das, was er zusagt. Das ist die eigentliche Realität. David war ohne Nachdenken Hals über Kopf geflüchtet und seine überstürzten Entscheidungen aus Angst getroffen, hatten ihn in die Wüste gebracht, äußerlich und innerlich, in eine geistliche Wüste, wo ihm der Blick verdunkelt war. Und jetzt, wo er in der Wüste sitzt und nichts anderes tun kann als nachdenken, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mensch, war ich dumm. Wie konnte ich das nur vergessen? Habe ich so wenig Vertrauen zu Gott, trotz meiner jahrelangen Erfahrungen mit ihm? Ich hätte in Jerusalem bleiben können und Absalom in der Kraft Gottes gegenübertreten können. Doch die Reaktion Davids ist nur allzu menschlich. Das kennen wir vielleicht in unserem persönlichen Leben, aber es gibt auch genügend Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Elia, ein gewaltiger Mann Gottes. In 1. Könige 18 bis 19, da veranstaltet Elia einen Wettbewerb. Das Volk war wieder einmal so weit, lieber an Baal zu glauben, als an den lebendigen Gott Jahwe. Und der Elia forderte die Baalspriester zu einem Wettbewerb heraus. Er sagt, baut ihr mal einen Altar für Baal, ich baue einen Altar für den wahren Gott. Dann legt ihr euer Opfer drauf, ich lege mein Opfer drauf und dann bittet ihr euren Gott, dass er Feuer auf euer Opfer sendet und dann bitte ich meinen Gott, dass er Feuer auf mein Opfer sendet. Und Den ganzen Tag lang sind die Baalspriester, 450 an der Zahl, um ihren Altar herum gehüpft. Ja, die Bibel sagt tatsächlich, sie hüpften um ihren Altar, um den Altar herum. Und nichts geschah. Ja. Und dann sagte Elia, also Leute, ich werde jetzt zu meinem Gott beten, aber um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, werde ich den Altar vollkommen unter Wasser setzen. Ja. Und das tat er auch und dann betete er zu Gott und Gott schickte sein Feuer vom Himmel und verzehrte das Opfer und das Wasser wurde weggeleckt, sagt uns die Bibel. Und er demonstrierte seinem Volk, wie groß Gott ist. Er errang einen gewaltigen Sieg. Er erlebte Gott als den Allmächtigen, als den ganz Großen. Und naja, die Baalspriester hat er dann mehr oder weniger verhaften lassen und umgebracht. Damals war das halt so. Und dann kommt die Königin Isabel und droht mit ihrem Finger und sagt, lieber Elia, ich werde mit dir das Gleiche tun, was du mit meinen Priestern getan hast. Dich einen Kopf kürzer machen. Und was macht Elia? Er sagt nicht, ich bin auf der Seite des lebendigen Gottes, du kannst mir gar nichts. Nein, Elia nimmt die Beine in die Hand und flieht in die Wüste. Auch in die Wüste. Ja? Man hätte doch denken können, der Elia, ein gewaltiger Mann Gottes, hat so Großes erlebt mit Gott. Und jetzt droht die Isabel ihm mit dem Finger. Dort in der Wüste setzt er sich unter einen Strauch und betet zu Gott, ich mag nicht mehr, ich will sterben. Gut, wenn er hätte sterben wollen, hätte er auch gleich bleiben können, oder? Die Isabel wollte ihm helfen dazu. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich durch irgendwen getötet werde oder ob Gott mich aus diesem Leben abberuft. Also wir sehen, auch bei gewaltigen Männern Gottes ist das oft eine Reaktion. Wir besinnen uns oft zu spät auf den Herrn. Zunächst reagieren wir mal kopflos und in eigener Kraft, bevor wir unser Vertrauen auf Gott stützen. Und das Ergebnis ist, dass wir in der Wüste sitzen. Und wohl dem dort wie dem David in der Wüste die Augen aufgehen. Tatsache ist nicht, Gott hat mich verlassen, sondern Tatsache ist, du Herr bist ein Schild um mich, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Ja, wo finde ich denn diese Tatsachen? Die Tatsachen, die ich vorhin erwähnt habe, zitiert habe. Woher kommt das Wissen? Ja, es kommt aus dem Wort Gottes, nicht wahr? Da kommt das Wissen her. Dort stehen die Verheißungen, die uns die Augen öffnen und wieder auf die Beine stellen. Dort erfahren wir, wie Gott über unsere Situation denkt und welche Rolle er da spielt und welche Rolle er da spielen möchte. Sollten wir also auf der Flucht in die Wüste sein, solltest du auf der Flucht in irgendeine Wüste sein, aus irgendeinem Grunde, ein Tipp. Vergiss nicht, deine Bibel mitzunehmen. Ja? Nachdem David nun die eigentlichen Tatsachen erkannt hat, tut er das, was er schon in Jerusalem hätte tun sollen. Er geht ins Gebet. Er sagt, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Er tut das einzig Richtige, was Menschen in ausweglosen Situationen tun sollen. Er betet. Er beginnt mit demjenigen zu reden, der diese biblischen Tatsachen manifestiert hat. Er ruft zu dem Herrn, von dem er zuerst gemeint hat, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle, von dem er aber nun erkannt hat, Mensch, er ist immer noch mit offenen Armen da und wartet darauf, mir zu helfen. Er geht ins Gebet. Ein gutes Beispiel dafür ist Hiskia, Jesaja 36. Aus Zeitgründen werde ich da jetzt nicht mehr reinschauen. Aber Hiskia, wenn da Anfeindungen kamen, Briefe von Feinden, die las er und nahm sie dann und brachte sie in den Tempel und sagte, Herr Gott, hier, schau, nicht wir werden angegriffen, du wirst angegriffen. Spurgeon sagte einmal, das Gebet ist eine offene Tür, die niemand zuschließen kann. Wenn wir in eine Sackgasse geraten, wo es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt, so ist an deren Ende immer noch eine Tür. Und diese Tür heißt Gebet. Und diese Tür ist nie verschlossen. Und wenn wir sie öffnen, so steht auf der anderen Seite der Herr mit offenen Armen und bereit, uns zu helfen. Und er scheint zu sagen, du, ich musste dich in diese Sackgasse führen, damit du die Tür zu mir wiederfindest. David betet und macht einige Erfahrungen. Als erstes merkt er, Gott hört. Wenn ich bete, Gott hört. Der Herr hat mich erhört. Und er war davon so überwältigt, dass hier wieder ein Selah steht. Wieder eine Pause. Diesmal keine Denkpause. Diesmal eine Staunpause. Sprachlos steht er vor dieser Tatsache. Als Folge seines Gebets und des neuen Vertrauens auf Gott macht David eine weitere Erfahrung. Und es ist eine tiefgreifende Erfahrung, ganz praktisch. Ja, welche Erfahrung meine ich denn hier? Welche Erfahrung macht David, als er seine Probleme ganz in die Hände Gottes gelegt hat? Er sagt hier in Vers 6, ich habe mich niedergelegt und bin eingeschlafen und wieder erwacht, denn der Herr stützte mich. Hoppala, er konnte nachts wieder schlafen. Die schlaflosen Nächte waren vorbei. Warum? Weil Gott erhörte. Weil der Herr ihn stützte. Und weil der Herr die Feinde schlug. Er hatte wieder Frieden. Zuerst innerlich, das Problem war noch eine ganze Weile da, war noch nicht weg. Aber es war an Gott abgegeben. Und erst später, dann auch äußerlich, Gott gab die Übermacht des feindlichen Heeres in die Hände von Davids Männern. Kennst du schlaflose Nächte? Ich kenne sie. Ich kenne sie, aber ich habe auch erfahren, wie ich sie wieder loswerde, nämlich genau so wie hier. Wenn wir im Gebet und im Vertrauen auf Gott unsere Schwierigkeiten vor den Thron Gottes bringen und sie dort lassen, dann werden wir die Erfahrung machen, dass Gott die Sache übernimmt und nach seinen Methoden zu Ende bringt. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber er bringt sie zu Ende und bringt uns dadurch. Und wir können dann wieder ruhig schlafen. Das Problem mag noch eine ganze Weile da sein, aber es berührt uns nicht mehr. Wir sind geborgen in Gottes Händen. Und bald werden wir dann auch erleben, dass Gott die Probleme praktisch löst. Wenn nötig, auch mit einem Wunder. Wie oft habe ich dies schon erlebt, an entscheidenden Punkten meines Lebens, wo ich gemerkt habe, dass Vertrauen auf Gott sich immer auszahlt. Wo ich erfahren habe, dass Gott eingreift, auf eine Weise, wo ich nur staunen konnte. Wo ich erlebte, dass Gott mich nie im Stich lässt. Und das macht uns entspannt, wenn wir wieder in eine solche Situation kommen. Wir lernen, wie wir uns verhalten müssen. Und jetzt möchte ich diese drei Beispiele aus meinem Leben bringen. Es war der 15. Februar 2005. Es war ein Sonntag. In der Woche zuvor habe ich die Zahlen, ich habe ja ein Geschäft, habe ich die Zahlen vom Januar bekommen. Und ich hatte im Januar ungefähr die Hälfte von dem Umsatz gemacht, den ich im Jahr zuvor im Januar gemacht habe. Mir rutschte das Herz in die Hose und ich denke, was wird werden? Gehe ich jetzt pleite? Und an diesem Sonntag habe ich gedacht, ich brauche jetzt unbedingt die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern in der Gemeinde. Und ich brauche eine Predigt, die mich tröstet und die mich aufbaut. Und da es ja öfters mal Schwierigkeiten gibt, hier Parkplätze zu finden, bin ich extra 20 Minuten vorher losgefahren von zu Hause oder 20 Minuten früher als sonst, um auch ja einen Parkplatz zu bekommen, damit ich wirklich in den Gottesdienst gehen kann. Und ich bin hier eine halbe Stunde im Viertel rumgefahren und habe keinen Parkplatz gefunden. Sonst, wenn man normal in den Gottesdienst geht, findet man eigentlich meistens einen. Oder eigentlich immer. Aber ich fand keinen Parkplatz. Und ich weiß noch genau, der Gottesdienst hatte schon begonnen und ich war sauer auf Gott. Und ich weiß noch genau, wie ich beim Roten Tor um die Ecke fuhr in die Friedberger Straße, wo ich zu Gott gesagt habe, wieso darf ich jetzt nicht in diesen Gottesdienst? Bin ich heimgefahren und habe gesagt, na gut, dann schaue ich mir halt einen Gottesdienst im Fernsehen an. Da habe ich den Fernseher angemacht zu Hause, habe durchgezappt, zapp, 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 und landete bei einem Gottesdienst vom Missionswerk Karlsruhe mit Siegfried Müller damals noch. Und der erste Satz, den ich hörte, war dieser, den Clip 1 bitte. Das war so ziemlich der erste Satz, den ich hörte. Wir hören auch noch ein bisschen weiter in die Predigt rein, in Clip 2. Das fängt wieder mit demselben an.
Und du weißt immer weiter. Vielleicht ist deine Ehe zerbrochen. Vielleicht ist sieht es aus, wie wenn dein Geschäft pleite wird. Oder was weiß ich. Und du befindest dich derzeit wie damals der Jakob auf einem sogenannten Steinhaufen. Aber hör mal, wenn du bewusst dein Leben dem Herrn Jesus auf den Altar legst und du sagst, Herr, ich weiß, ich stehe mit dem Rücken an der Wand, ich komme einfach nicht mehr weiter, helfen kannst nur du, dann wirst auch du erleben, dass Gott mitten in dein Problem, mitten in dein Steinhaufen hinein, wo du derzeit nicht mehr weiter weißt, und du derzeit vor einem Rosendilemma stehst, wie mag es wohl weitergehen? Mitten in dein Problem ist Gott bereit, dieselbe Himmelsleiter hineinzustellen, wo die Engel des Herrn zu dir runterkommen, die frohe Botschaft bringen und dich segnen und wieder hoch deine Gebete tragen vor den Thron des allmächtigen Gottes, bei dem es kein Unmöglich gibt.
Ich saß da und habe geheult. Ich bekam genau die Predigt, die ich brauchte, die ich hier im Stadel vielleicht gar nicht bekommen hätte. Gott ist so groß, Gott ist so weise. Das zweite Beispiel. Im Alter kommt man ja auf die verrücktesten Ideen und so habe ich mit 57 Jahren angefangen, Motorrad zu fahren. Vielleicht können Sie einige noch erinnern. Ich war 2 Wochen unterwegs, dann hat mich ein Autofahrer runtergefahren und ich hatte den Oberarm gebrochen. Und dann wurde der operiert. Ich habe immer noch eine Platte drin. Die Enkel machen sich manchmal einen Spaß daraus, mit einem Metallsuchgerät da mich anzupiepsen. Ja. Und jedenfalls wurde dann ein Nerv verletzt und dann hing meine Hand so. Und die Finger waren krumm. Ich konnte die Hand nicht mehr strecken und ich konnte die Finger nicht mehr strecken. Vielleicht können sich einige von euch noch erinnern. Ja, ich bin dann mit Gips hier rumgelaufen, Bass spielen konnte ich leider da auch nicht mehr in der Zeit. Jedenfalls, das war der 14.09.2009, weiß ich noch genau, war noch mein Hochzeitstag. Ja? So genau einen Monat später, am 14.10.2009, hatte ich zum ersten Mal Schmerzen. Ich stand morgens mit Schmerzen auf und dachte, was ist das denn jetzt? Wieso das jetzt? Und ich war sauer auf Gott. Ja, wieso habe ich jetzt Schmerzen? Ja? Ich habe gesagt, so, und heute Morgen lese ich meine Bibel nicht und heute Morgen bete ich nicht. So, was hast du jetzt davon? Dann sitze ich in meinem Wohnzimmer und denke, du bist der Depp. Gott ist der Einzige, der dir helfen kann. Dann habe ich mein Losungsbuch aufgeschlagen. Bitte das dritte Bild. Was steht da? Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das steht im Jesaja. Nicht in einem Zusammenhang mit Krankenheilung, aber aus irgendeinem Grunde haben die Macher der Losungen dann als zweiten Vers gebracht: Alle brachten ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu Jesus und er legte ihnen die Hände auf einen, legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Was mich darüber erstaunt ist, so ganz am Rande, die Losungen werden, soweit ich weiß, 2 Jahre im Voraus gezogen. Und 2 Jahre im Voraus wusste Gott, was ich an diesem Tag brauchen würde. Psalm 139 lesen wir, alle Tage waren in dem Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Gewaltig. Die Hand war noch nicht wieder gesund. An dem Sonntag drauf predigte Martin Langefeld über das Thema Geduld. Das war auch so eine Antwort. Ja? Das dritte Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her. Da war es wieder mal so weit, 24. April wurde der zweite Lockdown verkündigt. Und ich dachte mir im Geschäft, wie wird das werden? Wie wird das werden? Ich hatte dann am Montag habe ich einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt, beim Landratsamt weiter fotografieren zu dürfen. Und ich hatte noch keine Antwort. Und dazu muss ich sagen, meine Enkelin, die ist jetzt 12, als sie ungefähr 7 war, hat sie mir diesen Zettel geschrieben. Ja? Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Sie kann sich daran gar nicht mehr erinnern, dass sie mir das geschrieben hat. Aber seitdem ich diesen Zettel habe, liegt er bei mir zu Hause auf dem Notenpult im Wohnzimmer und immer wenn ich dran vorbeigehe, dann schaue ich da drauf und denke, ja, Gott hilft mir, dass ich sicher wohne. So, und an diesem Tag, an dem 26. April, da war ich wieder mal ziemlich verzweifelt, weil ich dachte, jetzt mache ich überhaupt keinen Umsatz mehr. Wovon werde ich meine Miete bezahlen sollen? Wie werde ich sicher wohnen? Aber ich hatte vergessen, auf diesen Zettel zu gucken. Dann war ich so zerstreut am Abend, dann denke ich, jetzt muss ich irgendwie was anderes denken. Dann denke ich, ich schaue mir noch einen Krimi an. Da habe ich abends spät einen Krimi angeschaut. Mord mit Aussicht. Kennt vielleicht jemand von euch. Ja? So, und ich saß da. Und dann lief dieser Krimi und dann kam dieses.
Wollen wir zusammen für Oma Kathi beten, Tante Morgen? Du hast mir doch als Kind immer diese eine Stelle vorgelesen. Die fand ich so schön. Na, wie war das noch? Ich schlafe und darf doch. Genau. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn alleine du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Ich habe mir gedacht, ja, danke Herr, wenn nicht so, dann durch die Hintertür. Ja. Das waren nur 3 Beispiele. 3 Beispiele, wo Gott sofort geantwortet hat. Er antwortet nicht immer sofort, aber ihr könnt euch sicher sein, er antwortet. So, die Folge dieser Erfahrung mit Gott bei David, die hatte Folgen. Was ist die Folge von der Erfahrung des Friedens Gottes in meiner Situation? Es ist Gewissheit und Sicherheit. Die Gewissheit, dass mir nichts mehr passieren kann. Alles ist sicher in Gottes Händen. Er macht alles wohl. Die Sicherheit vor allen Feinden durch den Schutz Gottes. Sicherheit inmitten von Angriffen von außen. David bekommt plötzlich Mut und er sagt, ich fürchte mich nicht mehr. Am Ende war er verzagt und hier sagt er plötzlich, ich fürchte mich nicht mehr vor 10.000 von Kriegsvolk. Es waren wirklich 10.000, die sich um ihn gelagert hatten, vor denen er aber keine Angst mehr hat. David hatte nur ein paar tausend Mann zur Verfügung, aber er fürchtete sich nicht mehr. In dieser aussichtslosen Lage war er sicher und gewiss, Gott hat mich gehört und er wird das Seine tun. Er hatte Frieden. Frieden, was ist Frieden? Frieden ist heile Welt. Es erinnert mich an einen Maler, der in jungen Jahren ein Bild malte mit dem Thema Frieden. Er malte eine wunderschöne Berglandschaft, die Sonne schien, unten im Tal floss ein kleiner Bach und es stand ein Baum da mit grünen Blättern und auf einem dieser Äste saß ein kleiner Vogel und pfiff fröhlich sein Lied. In seinem Alter, nachdem er Lebenserfahrung gemacht hatte, vermalte er dieses Bild nochmal. Dieselbe Landschaft, aber die Berge waren eingehüllt in dunkle, schwarze Wolken. Blitze zuckten. Der kleine Bach war zu einem reißenden, schäumenden Strom geworden. Der Baum neigte sich im Wind, die Blätter flogen davon. Aber auf dem Ast saß immer noch der kleine Vogel und pfiff fröhlich sein Lied. Frieden. Frieden inmitten von Chaos. Frieden inmitten von Stürmen. Dieser Friede, diese Gewissheit, diese Sicherheit wird auch die Folge in unserem Leben sein, wenn wir uns in unseren Schwierigkeiten völlig Gott anvertrauen. Das, was mir vorher so unüberwindlich schien, das wird nun zu einer Kleinigkeit. Und David erlebte dann eben auch ganz praktisch, wie Gott seine Probleme löste. Die Männer Israels, die Männer Davids siegten über Absalom. Absalom fiel im Kampf und das ganze Volk stellte sich wieder auf Davids Seite. Aha, Absalom fiel im Kampf. Es war also Kampf nötig. Da lernen wir eine kleine Zusatzlektion. Gott ließ kein Feuer vom Himmel fallen über die Leute Absaloms, sondern Gott schenkte den Sieg im Kampf. Das heißt, es musste zur Lösung des Problems auch selbst etwas beigetragen werden. Ich kann mich nicht tatenlos in eine Ecke setzen und erwarten, dass irgendetwas Außergewöhnliches passiert, irgendetwas Gewaltiges geschieht. Ich muss mein Möglichstes auch dazu beitragen. Mit der Hilfe Gottes, mit der Führung Gottes, Hand in Hand mit ihm. Und dann werden wir wie David erfahren, dass Gott unser Problem löst und behebt und uns aus der Sackgasse herausführt. Und diese Erfahrung führte jetzt zum Zeugnis bei David. Und auch unsere Erfahrungen sollen zum Zeugnis werden vor anderen über die Größe Gottes. Es entstand eine übermäßige Freude zum Zeugnis über das, was Gott in Davids Leben getan hatte. Ja. Du hast alle meine Feinde auf den Kinnbacken geschlagen, zerbrochen die Zähne der Gottlosen, der Sieg ist des Herrn. Wenn du eine solche Erfahrung schon mal gemacht hast, oder auch ich, hätten wir am liebsten jedem erzählt, wie lange wir uns mit diesem Problem herumgeschlagen haben und Gott endlich die Lösung brachte, nachdem wir ihm unser ganzes Vertrauen geschenkt hatten. Der Herr ist Sieger, der Herr ist Sieger, riefst du vielleicht aus, rief ich auch aus. Und David tat das eben auch. Er gab Zeugnis darüber, was Gott tat. Da ist der Ausruf, der Sieg ist des Herrn. Da ist der Wunsch, dein Segen, den ich gerade erfahren habe, der sei über deinem Volk. Diesen Segen sollen auch alle anderen erleben, mit mir miterleben. Und unser Zeugnis wird manch einem anderen in seinen Schwierigkeiten helfen. Und es wird jedem zum Segen sein, der es hört. So wie der Psalm 3, der ja ein Zeugnis ist von Davids Erfahrung, auch uns zum Segen wird, wenn wir ihn lesen. Die Schlussfolgerung für uns, vertraue auf ihn, er wird's wohl machen. Bei Gott gibt es keine Sackgassen, bei Gott gibt es immer einen Weg, einen Ausweg. Und das ist das Gegenteil von ausweglos. Eine Liedstrophe heißt Glaube, Glaube und Vertraue. Glaube wider allen Schein. Glaube, Glaube und Vertraue. Glaube und der Sieg ist dein. Und noch eine Liedstrophe von Johann Daniel Herrschmidt. Herrn Schmidt, den kenne ich nicht. Aber die Strophe ist klasse. Glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Wenn dein Wille nur ist stille, wirst du von dem Kummer frei. Willst du wanken in Gedanken, fall in die Gelassenheit. Lass den sorgen, der auch morgen Herr ist über Leid und Freud. Amen. Musik.